Miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 4. März 2025. US-Präsident Donald Trump stellt die Militärhilfe an die Ukraine vorerst ein. Die US-Regierung stoppt nach dem Eklat im Weißen Haus sämtliche militärische Unterstützung für die Ukraine. Sie will das von Russland angegriffene Land laut Medienberichten zu Friedensverhandlungen zwingen. Ja, Donald Trump meint es ernst. Er will seinen Kompromissfrieden, beziehungsweise, und das ist der ganz entscheidende Punkt, er will einen Waffenstillstand, eine Beendigung der Kriegshandlungen, eine Beendigung des Sterbens auf den Killing Fields der Ukraine. Das ist sein wesentlicher Punkt und das ist die Fehlkalkulation des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er hat versucht, am letzten Freitag im Weißen Haus, im Oval Office, bei Trump gewissermaßen im Chefbüro, den Chef auf seine Seite, auf seine kriegerische Seite gegen Russland zu ziehen. Zelenskys Plan war es, die Amerikaner gewissermaßen als Waffe ins eigene Arsenal hineinzubringen, hineinzudrücken, Trump out zu performen. Ja, gewissermaßen ein schauspielerisches Duell. Und ich glaube, dass Zelensky tatsächlich am letzten Freitag versucht hat, diese Medienkonferenz zu benutzen, um Trump da in seinem eigenen Büro gewissermaßen eine unmögliche Situation zu bringen und ihn dann eben wegzudrücken von dieser neutralen Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine. Denn Zelensky, und das ist klar geworden, er möchte keinen Waffenstillstand, er möchte nicht, dass die Kriegshandlungen jetzt beendet werden. Er verfolgt den Plan, Russland zuerst militärisch besiegen zu wollen und dann könne man über einen Frieden sprechen. Also Zelensky strebt einen Diktatfrieden an. Man muss das in dieser ganz klaren Deutlichkeit hier einmal aussprechen. Und Trump hat natürlich gemerkt, dass das ein wahnwitziger, größenwahnsinniger militärischer Untergangsplan ist. Denn wenn du versuchst, die krass überlegenen Russen, die natürlich auch ihre Probleme haben, aber die eben überlegen sind, wenn du versuchst, die jetzt militärisch zu schlagen in der aktuellen Situation, dann wird das einen Weltenbrand, einen dritten Weltkrieg heraufbeschwören. Und Zelensky hat ja bereits vor einigen Wochen gesagt an der Münchner Sicherheitskonferenz, er brauche jetzt noch 1,5 Millionen Soldaten und die entsprechenden Geldmittel. Und ich habe mich damals schon gefragt, verliert dieser Präsident, und er hat ja nicht schon längst verloren, den Kontakt zur Wirklichkeit. Das heißt, Zelensky ist vom umjubelten Selbstverteidiger, gewissermaßen vom Robin Hood der Geopolitik, jetzt zu einem aus meiner Sicht brandgefährlichen Hasardeur geworden, zu einem, der sich weigert, der Realität ins Auge zu blicken und einen Krieg, den er nicht gewinnen kann, zu beenden auf dem Verhandlungsweg. Das heißt, wir sind mit der Situation konfrontiert, in der wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der ein Friedenspräsident ist, ein Präsident des Waffenstillstands, und wir haben einen ukrainischen Präsidenten, der ein Kriegspräsident ist, der ums Verrotten die kriegerischen Handlungen fortsetzen möchte. Und das unterscheidet ihn auch vom allseits dämonisierten und verteufelten russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch Putin hat gemäß Aussagen von Trump eingelenkt und ihm zu verstehen gegeben, ja, wir machen einen Deal, ich bin bereit, hier einen Kompromiss einzufädeln. Und wichtig, interessant, was Sie in den deutschen Medien überhaupt nicht lesen können, es gibt jetzt auch wirtschaftliche Verhandlungen und Kompromissperspektiven zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Das eine sind diese Nord Stream Pipelines, darüber reden wir ja schon lange bei Weltwoche Daily, da sind jetzt Medienberichte herausgekommen, in den deutschen Medien interessanterweise natürlich sehr, sehr negativ. Auch die Grünen, die jetzt da abgewählt wurden, die abtreten müssen, haben da aus den entsprechenden Ministerien verlauten lassen, niemals, nie und nimmer würden sie jemals wieder russisches Gas kaufen, kommen überhaupt nicht in Frage. Man werde das gar nicht zulassen, diese Nord Stream Pipelines wieder in Betrieb zu nehmen. Also man hält hier an dieser Konfrontationsstellung fest, man verbeißt sich geradezu in sie. Aber die Amerikaner und die Russen, die sind längst wieder auf Kooperationsmodus umgeschwenkt, beziehungsweise sie versuchen, diese Kooperationen jetzt aufzugleisen. Nicht nur beim Thema Nord Stream, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ein paar Telefone gemacht mit Leuten, die da ganz eng involviert sind, und da ist also Fleisch am Knochen. Da sind noch einige Probleme aus dem Weg zu räumen, aber technisch ist es möglich. Es ist auch politisch-diplomatisch möglich. Es ist im Moment noch etwas im utopischen Stadium, aber in einem Stadium einer konkret werdenden Utopie. Aber das ist ja gar nicht das Einzige, denn wir hören aus Russland, dass die Regierung in Moskau im Kreml gesagt hat, ja, wenn die Amerikaner interessiert sind an seltenen Erden, an Rohstoffen, wir haben noch viel mehr als die Ukraine. Wir können auch einiges offerieren, und selbstverständlich sind wir bereit, wenn man denn einmal die Sanktionen gegen uns aufgehoben hat, mit den Amerikanern zusammenzuspannen. Also wir sehen, dass die Großmächte ein Entspannungsklima hier allmählich anbahnen, während Selenskyj im Zentrum des Gegenteils steht. Selenskyj will die Nicht-Entspannung, Selenskyj will die Zustimmung, und die Tragik, ja vielleicht die Tragik-Komik, wenn es nicht so ernst wäre, besteht darin, dass die Europäische Union dieses Friedensprojekt sich jetzt mit dem Kriegsfürsten Selenskyj verbündet. Also Trump steht für den Frieden, Selenskyj steht für den Krieg, und auch die Europäische Union steht für den Krieg. Das Friedensprojekt, ich meine, wir leben in einer komplett verrückten Welt, und auch die Deutschen, der mutmaßliche neue Kanzler Friedrich Merz, der Transatlantiker, der Verbündete, der Amerika-Fan, der mit der Regierung Biden so blind zusammengespielt hat, obwohl er ja eigentlich ein Konservativer sein sollte, ein Rechter, hat mit dieser linken Regierung in Washington, mit diesem Sanatorium harmoniert, aber jetzt geht er auf Distanz zum Republikaner Trump. Da sehen Sie ihm verdichtet in einem Sinnbild die ganze Ratlosigkeit, die Orientierungslosigkeit der Europäischen Union. Das ist ein politischer, verzeihen Sie den Ausdruck, das ist ein politischer Hühnerhaufen im Moment. Und das hat eine ganze Reihe von unter Umständen sehr gefährlichen Weiterungen, denn das Problem, dass die tiefer liegende Ursache, warum die EU so auf dem falschen Kurs ist, das ist eben der Moralismus, das ist diese moralische Überheblichkeit, an die sich die Politiker, von denen sehr viele in den Seilen hängen, schauen Sie nach Großbritannien, Keith Starmer, der britische Premier, der sich jetzt da an die Spitze stellt, gewissermaßen dieser Selenskyj-Phalanx, der ist ja zu Hause in einer ganz geschwächten politischen Stellung. Nehmen Sie einen deutschen Möchtegern-Kanzler, müssen wir sagen, Friedrich Merz, der steht vor ganz schwierigen Koalitionsverhandlungen, ist eigentlich ein Wahlverlierer angesichts der Ausgangslage, wird aber trotzdem noch am Nasenring herumgeführt vom noch größeren Wahlverlierer SPD, weil sich eben Friedrich Merz durch sein Verhandlungsungeschick mit den Brandmauern, abgesehen davon undemokratisch, in eine aussichtslose, alternativlose Lage gebracht hat. Der hat ja jetzt gar keine Option mehr, der kann nicht einfach vom Verhandlungstisch aufstehen, sonst hat er es verspielt, und die SPD ist in Deutschland in der ganz starken Rolle jetzt, der Lars Klingbeil, der Vorsitzende, der da die Verhandlungen führt, obwohl er noch mehr, noch krasser verloren hat. Das ist also eine ganz verkehrte Welt. Die Friedensunion Europa ist im falschen Film, in einem Kriegsfilm, während die Amerikaner Frieden schließen wollen. Aber die Europäer, allem voran auch die Deutschen, sie verkraften das überhaupt nicht. Und die Medien blasen da auch in die Kriegstrompeten, da in die Konfrontationsfanfaren. Das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Und Sie merken es auch, wenn Sie in die deutschen Medien blicken, wenn Sie mit Deutschen sprechen, die Stimmung im Land ist im Keller, und es ist alles sehr angespannt und es ist sehr konfrontativ, und ich weiß auch von ganz renommierten deutschen Journalisten, dass sich viele in dieser Situation gar nicht mehr so richtig getrauen, das zu schreiben, was sie eigentlich denken. Sie haben das Gefühl, das könne ihnen schaden. Zum Beispiel jetzt diese diplomatische Entgleisung da im Weißen Haus, im Oval Office. Es gäbe einige, die das genauso sehen wie ich, aber sie lesen das nicht, weil man einfach Angst hat. Man könnte seinen Job verlieren, man könnte seine Anzeigenkunden verlieren, man könnte seine Mitarbeiter verlieren. Also in Deutschland ist ein Klima der Intoleranz, der geistigen Intoleranz, der Enge heraufbeschworen worden, entstanden natürlich auch und nicht zuletzt durch die gleißende militante Einseitigkeit, durch die Medieneinfalt, die wir in den letzten Jahren in den Zeitungen, in den Portalen, in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen haben. Und da sehen Sie, wie gefährlich das ist und wie schnell das gehen kann, dass plötzlich da eine Gesellschaft scheinbar im Gleichschritt marschiert, aber sie marschiert eben nicht im Gleichschritt. Das haben wir bei den Wahlen gesehen. Es gibt immer mehr Unzufriedene, die haben die Nase voll von diesem Parteienkartell, von diesem Medienkartell, von diesem medial-gouvernementalen Komplex. Das ist wie der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten. In Deutschland, in Europa haben sie einen medial-gouvernementalen Komplex. Und das ist auch nicht ungefährlich. Also eine brodelnde, eine latent explosive außenpolitische Lage, eine Konfrontationsstellung zwischen der EU, zwischen dem Friedensprojekt, ich unterstreiche das, dem Friedensprojekt auf dem Kriegspfad EU, dieser Institution der Ratlosigkeit, der Orientierungslosigkeit, der Arroganz und der Überheblichkeit, das geht eben alles Hand in Hand. Und auf der anderen Seite haben Sie einen pragmatischen, auf Diplomatie setzenden amerikanischen Präsidenten. Zum Glück haben wir diesen amerikanischen Präsidenten. Stellen Sie sich einmal vor, was los wäre, wenn jetzt da Biden und seine woken Kreuzzügler da, die Linken, noch am Ruder wären, die mit ihren Mackersprüchen, mit ihren Kraftsprüchen, aber eben ohne Diplomatie, auch immer wieder Öl ins Feuer gegossen haben. Zum Glück haben wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der natürlich eine große Macht hat, mächtiger ist als die Europäische Union, selbstverständlich mächtiger ist als Großbritannien. Aber, ich habe das in meiner gestrigen Sendung vielleicht etwas zu sehr heruntergespielt, es gibt nach wie vor große Risiken. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt im Zuge dieser emotionalen Aufgekratztheit, dieser Kriegsbegeisterung, die sich einbildet, für den Frieden zu sein, das ist ja die ganz gefährliche Dimension hier, das ist ein rabiates Gutmenschentum. Die sind alle überzeugt, auch in den Medien, wir sind eigentlich für den Frieden, wir sind doch die Guten, wir sind die Moralweltmeister, wir sind besser als die Russen, selbstverständlich, wir sind natürlich auch besser als die Amerikaner. Und in diesem moralischen, moralisierenden Hochgefühl können die größten Dummheiten entstehen. Also da muss man aufpassen. Stellen Sie sich nur vor, was los wäre, wenn jetzt die Briten, die Deutschen und die Franzosen Truppen in die Ukraine verschieben würden. Und es käme dann zu Zusammenstößen, es käme zu Toten. Ja, würde dann allenfalls der Ruf nach einem NATO-Bündnisfall eintreten. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, aber jede Politik, die die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation eines Atomkriegs erhöht, da dürfen wir doch nicht hin. Und man fragt sich dann einfach, ja, was hat man gelernt in diesem EU-Europa, auf diesem Friedhof einstiger Großmächte? Was haben Sie denn aus der Geschichte gelernt? Überhaupt nichts. Ich meine, die Deutschen, die jetzt gewissermaßen wieder mit der Ostfront liebäugeln, sind die komplett verrückt geworden? Wird Deutschland eigentlich von politischen Analphabeten regiert, meine Damen und Herren? Oder die Briten, die ja zu Hause keinen Fuß auf den Boden bringen politisch, die riesige Probleme haben mit der Migration, mit der Wirtschaft, mit den Außenhandelsbeziehungen, die stürzen sich jetzt in diesen Krieg hinein, beziehungsweise tun so, als ob sie sich da hineinstürzen würden. Vielleicht ist ja alles nur ein Theaterspiel, außer Späßen nichts gewesen, meine Damen und Herren. Das ist die Frage, die sich hier einem zwangsläufig stellt. Und bei mir verdichtet sich allmählich der Verdacht, dass es diese EU-Moralisten einfach nicht verkraften, dass ihnen jetzt Donald Trump dieses liebgewordene, wohlfeile Feindbild Wladimir Putin wegnimmt. An diesem Wladimir Putin hat man sich jetzt in der EU moralisch gesund gestoßen. Man hat mit Putin alles erklärt. Man hat gesagt, Putin ist an allem schuld. Putin ist am Unfrieden schuld. Putin ist an der Wirtschaftsmisere schuld. Putin ist daran schuld, dass unsere Ökonomie am Boden liegt, dass unsere Firmen nicht mehr verkaufen können, dass alles teurer wird, dass wir die Energie nicht mehr bezahlen können. Putin, Putin, Putin. Am Schluss habe ich gedacht, Putin ist vielleicht noch am Klimawandel schuld. Ja, an dem ist er auch noch schuld, weil er Gas und Öl verkauft. Und man hat sich eingebildet, man könne mit einer Sanktionspolitik diesen Mann mit seinen riesigen Rohstofflagern wirtschaftlich in Schwierigkeiten bringen. Man hat nur das Einmaleins der Volkswirtschaft begriffen, dass wenn sie knappe Güter noch knapper machen durch Sanktionen, dann steigen die Preise. Und meinen Sie, irgendjemand kauft weniger Öl und Gas ein, nur weil die EU und Deutschland entscheiden, dass man jetzt nicht mehr Öl und Gas bei Russland kauft? Das ist so komplett wirklichkeitsfremd, diese Politik. Aber überrascht denn das einen, wenn Sie die Ampel anschauen, wenn Sie schauen, was da in der Europäischen Union in den letzten 10, 20 Jahren alles gemacht wurde. Schuldenpolitik, dass es Gott erbarmt. Dann die Politik der offenen Grenzen, Klimareligion, diese Corona-Diktate. Überrascht es da einen eigentlich, dass man auch in der Geopolitik nur Analphabetentum hier zu Gesicht bekommen hat? Ich drücke das jetzt drastisch aus, aber wir haben es auch mit großen Risiken zu tun, meine Damen und Herren. Darum muss man hier für einmal Klartext sprechen. Also wir können in Europa nur hoffen als Bürger, dass diese Politiker jetzt demnächst zurücktreten müssen und dass der Realismus, die Vernünftigkeit, der Nicht-Moralismus, dieses Antigutmenschentum jetzt aus Washington, diese Gegenwelle zu dieser Woke- und Moralismusbewegung, die bei uns sich geradezu festgekrallt hat, dass das sich durchsetzt und dass es nicht vorher noch zu einer fürchterlichen Eskalation kommt da in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das ist für mich jetzt das ganz Wichtige, das ist das entscheidende Thema. Und das zweitwichtigste Thema, das bei Ihnen aber jetzt vor allem in Deutschland ganz weit unten in den Schlagzeilen angesiedelt wird und unterschätzt wird, ist das Folgende. Es klingt alles ganz harmlos, meine Damen und Herren, aber es ist das Gegenteil. Es könnte sich hier ein echter Skandal zusammenbrauen. Einigen sich Union und SPD auf 2 Milliarden schwere, Achtung, jetzt kommt's, Sondervermögen. Sie merken schon, wohin die Reise geht. Einigen sich Union und SPD auf 2 Milliarden schwere Sondervermögen. Nach der Wahl in Hamburg schreiten die Verhandlungen über eine neue Bundesregierung voran. Was ist der Plan? Friedrich Merz, er hat sich da zwar noch nicht festgelegt, aber wenn man die Medienkonferenz gestern verfolgt hat, da zur Hamburger Wahl, dann hat er hier schon indirekt zwischen den Zeilen ein recht großes Tor aufgestoßen. Friedrich Merz scheint, sagen wir es mal vorsichtig, die Absicht zu verfolgen, mit der SPD zusammen, die den Merz vor sich hertreibt, aus den bereits genannten Gründen, jetzt noch mit dem alten Parlament einen ganz folgenschweren Entscheid durchzupeitschen, bevor dieses Parlament abgelöst wird. Weil Merz gesehen hat, hier hätte ich noch eine Mehrheit, das brächte ich durch im neuen Parlament, also im gewählten Parlament, das jetzt ist das abgewählte Parlament, wo er diese Mehrheiten hätte, im neu gewählten Parlament habe ich diese Mehrheiten nicht mehr. Da müsste ich versuchen, die Parlamentarier zu überzeugen. Aber, und jetzt kommt der Trick 77, ja, berufen wir doch noch einmal das alte Parlament ein, um dort, und jetzt müssen Sie sich anschnallen, meine Damen und Herren, einen Geldbetrag, ein Himalaya von Euros, einen Mount Everest an Schulden aufzutürmen. Die Rede ist von 700 bis 900 Milliarden Euro. Das ist ja mehr als das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik, wenn ich da richtig informiert bin. Auf jeden Fall ist das viel zu viel Geld, das man gar nicht hat, angesichts der Verschuldung von 60%. Also hier diesen riesigen Schuldenozean hier anzulegen, um zu finanzieren, eine ganz massive Aufrüstung plus auch Infrastruktursanierung. Und damit bricht natürlich Friedrich Merz ein weiteres seiner Wahlversprechen oder seiner angeblichen Programmpunkte, nämlich, dass er an der Schuldenbremse festhalten möchte. Also die Schuldenbremse, die war einmal, aber um die Schuldenbremse nicht auszuhebeln, nennt man es eben nicht Schulden, sondern man nennt es Sondervermögen. Wissen Sie, wie ich dem sage? Das ist ein Gaunerwort, das ist eine Gaunerei, das ist eine Verbalgaunerei. Da versucht man die Leute an der Nase herumzuführen. Und das zeigt ihnen, dass sich in der deutschen Politik, in diesem Parlamentarismus, eine ganz gefährliche Allüre eingeschlichen hat, dass man sich nämlich über die parlamentarischen Gepflogenheiten, ja notfalls sogar über den Rechtsstaat hinwegsetzt, wie in der Migrationspolitik. Es ist verboten, diese Schulden zu machen. Also nennen wir es einfach nicht Schulden, dann sind sie auch keine Schulden mehr. Stellen Sie sich das einmal vor, das ist wie bei George Orwell in seinem Buch 1984, wo dann plötzlich die Begriffe das Gegenteil von dem bedeuten, was sie sind. Und ein Vermögen, meine Damen und Herren, das ist etwas ganz anderes als Schulden. Ein Vermögen ist etwas, was ich mir erarbeitet habe oder was ich geerbt habe oder was mir geschenkt wurde, was ich besitze. Schulden ist das Gegenteil. Schulden gehören mir nicht. Schulden muss ich jemandem wegnehmen. Ich muss aufnehmen. Ich muss es auf Kosten meiner Kinder, meiner Familie, meiner Frau oder von irgendjemandem machen, meines Nachbarns. Also wenn Sie das Wort Sondervermögen hören, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sofort Ihr Portemonnaie vergraben, bringen Sie sich in Sicherheit, ja, heben Sie ein Loch aus in Ihrem Garten und schaufeln Sie dort Ihr Geld hinein, weil sonst kommen da diese Fiskalbeamten und nehmen Ihnen das Geld weg und Ihren Kindern. Das ist oder das grenzt an einen fiskalpolitischen Staatsstreich, meine Damen und Herren. Das ist demokratiepolitisch hochgradig fragwürdig. Es ist von der Motivlage her fragwürdig und es ist natürlich auch ökonomisch hochgradig fragwürdig, wenn man die Schulden hier noch einmal ganz massiv ins Unendliche hochschießen lässt. Und es ist auch charakterlich fragwürdig, weil man sich dann die Frage stellen muss, ja, was um Himmels Willen ist denn dieser Friedrich Merz für ein Politiker? Ist denn der bereit, für dieses Kanzleramt alle seine Überzeugungen über den Haufen zu werfen? Und wenn jetzt mit so viel Geld gewissermaßen so viel Benzin da auch noch ins Feuer gegossen wird. Natürlich haben sie dann nicht morgen oder übermorgen eine riesige Armee, die kampffähig da auf der Landschaft steht. Das zum Glück nicht. Aber es geht einfach in Richtung Aufrüstung. Und es geht auch da in Richtung einer Gauklerei, einer Gaunerei. Denn mit dieser Aufrüstung wird man die Illusion eines wirtschaftlichen Aufschwungs erzeugen. Das ist immer so gewesen. Wenn eine Regierung aufrüstet, dann hat man natürlich einen wirtschaftlichen Effekt. Das wird die Konjunktur wie eine Vitaminspritze nach oben bringen. Aber es ist eben keine nachhaltige Vitaminspritze, sondern es ist nur ein kurzfristiges Strohfeuer. Ich muss jetzt nicht an die Zeit der 30er Jahre erinnern, an die Wirtschaftsgeschichte der 30er Jahre. Schauen Sie mal in den Geschichtsbüchern, was damals passiert ist. Damals hat auch eine Regierung unseligsten Angedenkens, die hat auch die Aufrüstung hochgefahren. Das hat in Deutschland einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben. Nur 1938 waren die Kassen leer und da musste man einen Krieg machen, um diese teuren Anlageninstrumente und diese Waffen, all diese Dinge dann auch einsetzen zu können, um sich das Geld dann auch wieder zusammenzuräubern. Und wie das herausgekommen ist, das wissen wir ja auch. Übrigens mit einem Krieg an zwei Fronten. Das haben wir zum Glück noch nicht, aber wir haben schon einen Konflikt an zwei Fronten gegenüber Moskau und gegenüber Washington. Also man hat fast das Gefühl, dass sich hier die Geschichte als grotesk absonderliche, aberwitzige Farce noch einmal wiederholen könnte, natürlich unter völlig anderen Umständen. Und sie könnte wiederholt werden von Leuten, die mit Brandmauern immer wieder den Eindruck zu erwecken versuchen, dass sie über ein überlegenes, geschärftes Geschichtsbewusstsein verfügen. Dabei stellen wir mit jedem Tag etwas deutlicher fest, dass genau das exakte Gegenteil der Fall ist, meine Damen und Herren. Also das ist eine ganz gefährliche Tendenz hier. Ich würde den Begriff eines fiskalpolitischen Staatsstreichs hier in die Runde werfen. Das ist der Versuch, ein gewähltes Parlament auszuhebeln, vollendete Tatsachen zu schaffen und das nobelste und wichtigste Recht des gewählten kommenden Parlaments außer Kraft zu setzen, nämlich das Recht auf ein Budget. Und wissen Sie, wie die Parlamente entstanden sind in der europäischen Geschichte? Übrigens schon in der monarchischen Geschichte. Ich erinnere mich an die Auseinandersetzung zwischen den kleve-märkischen Landständen gegen den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der eben auch mehr Geld einsacken wollte. Und dann sind diese mutigen Adligen auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, nein, wir wollen, dass unsere adlige Parlamentsversammlung hier etwas zu sagen hat. Also das Parlament ist entstanden aus dem Kampf um die Hoheit über den Etat, über den Staatshaushalt. No taxation without representation. Und diese Repräsentation, diese Mitsprache beim Geld eines neuen Parlaments versucht jetzt Friedrich Merz in einem schummrigen, in einem windigen, in einem schlüpfrigen Manöver zusammen mit der SPD außer Kraft zu setzen, auszuhebeln. Das ist also ein zutiefst fragwürdiger Vorgang und ich staune, wie unkritisch das in den deutschen Medien verfolgt wird. Das ist überhaupt nicht in der aus meiner Sicht gebotenen Schärfe und tiefen Beurteilung hier ein Thema. Und das bestätigt vielleicht den Eindruck, den man in den letzten Jahren sowieso haben konnte, dass die deutschen Medien, verzeihen Sie, das mag jetzt etwas überheblich klingen, aber ich versuche es zu begründen, dass die deutschen Medien, vor allem die Mainstream-Medien, in den letzten Jahren krass versagt haben. Krass versagt haben in ihrer Rolle, die eigenen Regierungshandlungen kritisch zu hinterfragen. Den Mainstream kritisch zu hinterfragen. Das Wichtigste in der Demokratie ist die Meinungsvielfalt, meine Damen und Herren. Ist, dass man eben nicht glaubt, was von Seiten der Obrigkeit oder einer sich abzeichnenden Obrigkeit immer verlautbart wird. Aber die Medien haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben diese offiziellen Wahrheiten, die sich oft genug als Unwahrheiten entpuppt haben, die haben sie auch noch hochgepusht, die haben sie bengalisch beleuchtet, die haben sie wie Bodyguards verteidigt gegen jede Form von Einspruch. Wer das in Frage gestellt hat, die Klimapolitik, das war ein Klimaleugner. Wer die Migrationspolitik in Frage gestellt hat, das war ein Ausländerhasser. Wer bei Corona dagegen gehalten hat, das war ein Verschwörungstheoretiker. Und wenn Sie die Frage aufgeworfen haben, ob diese Ukraine-Politik der militärischen Besiegung Russlands dort an der eigenen Landesgrenze, ob das schlau ist, ob das gehen kann, ob das nicht ein grotesker, katastrophaler, einem Weltkrieg heraufbeschwörender Fehler sei, dann wurden Sie als Putin verstehen. Und Putin, Liebesdiener, hingestellt. Merken Sie etwas? Die Medien haben hier ihre Rolle als unabhängige, kritische Kraft im Staat verspielt. Die Medien, die Journalisten sind zu Hofschranzen der Macht geworden. Zu Hofschranzen der Macht. Und jetzt geht's gleich weiter. Selbst Verlagshäuser, die in ihren Arbeitsverträgen festgehalten haben, man müsse eine Verbundenheit haben zu Amerika, eine Loyalität zu den Vereinigten Staaten, zu Washington, aus guter historischer Erfahrung. Diese Verlagshäuser scheinen nur noch die Loyalität, nur noch die Verbundenheit mit einem Präsidenten Zelensky zu kennen, mit einem Präsidenten, der unter Korruptionsverdacht steht, der auch gigantische Reichtümer mutmaßlich angehäuft haben soll und der zum Beispiel, um nur ein paar Dinge herauszugreifen, oppositionelle Parteien hat verbieten lassen, kritische Journalisten ins Gefängnis werfen ließ. Er hat auch eine schwarze Liste von Journalisten aus dem Ausland, die gar nicht ins Land kommen dürfen. Es gibt ja auch andere Listen mit Namen drauf, die unerwünschte Personen markieren sollen, darunter hochrangige Professoren amerikanischer Universitäten. Ich bin vermutlich auch auf dieser Liste drauf, weil ich mich eben diesem Zelensky Gottesdienst verweigere. Das heißt aber nicht, dass ich das rechtfertige, was die Russen machen, aber ich mache einfach bei keinem Gottesdienst mit. Ich stehe auf der Seite der Schweiz, ich stehe nicht auf der Seite von irgendeinem anderen Land. Gegenüber Deutschland habe ich einfach familiär bedingte und auch ganz persönliche Sympathien. Also ich bin ein Deutschland-Befürworter, aber ein kritischer Befürworter des Deutschlands und ein eben hoffentlich kritischer Beobachter der deutschen Regierung. Dann hat Zelensky Kirchen verbieten lassen, eine christliche Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche, einfach geschlossen. Er hat da Kirchen beschlagnahmt, er hat Priester ins Gefängnis werfen lassen. Zelensky mag manches sein, aber etwas ist er sicherlich nicht. Sicher keine Ikone der freien Welt und der demokratischen Werte. Also das ist doch hier auch eine unglaubliche Kritiklosigkeit. Man ist ihm zu Füßen gelegen und allen voran haben die Medien hier so getan, als sei diese Wahrheit alternativlos. Also die gleiche Alternativlosigkeit, die man der früheren Kanzlerin Merkel in den Medien mit einigen Jahren Verspätung dann vorgeworfen hat, die gleiche Alternativlosigkeit leben ihnen ihre Zeitungen vor. Ja, ich komme zu diesem dramatischen Schluss, dass nun also in dem deutschen Medienmainstream die Loyalität zu Zelensky größer ist als die Loyalität zu den Vereinigten Staaten. Aber nein, selbstverständlich will da niemand etwas von Anti-Amerikanismus gewusst haben. Also kurzum, wir fassen zusammen, große Orientierungslosigkeit in der Bundesrepublik, große Verwirrung und eine völlig verrückte Konstellation. Die Vereinigten Staaten sind für den Frieden, Zelensky will den Krieg fortführen und das Friedensprojekt EU hängt am Rockzipfel dieses ukrainischen Präsidenten, den ja der US-Präsident Trump bereits als Diktator ohne Wahlen bezeichnet hat. Nur noch ganz kurz die weiteren Nachrichten. Fürchterlich, es ist zu einem neuerlichen Anschlag gekommen in Mannheim, da ist wieder einer, diesmal aber angeblich kein Migrant, mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Es hat nach vorläufiger Zählung 2 Tote gegeben und viele Verletzte. Das ist schlimm, aber das ist jetzt gerade auch wieder etwas in der allgemeinen Verrohung und Unordnung scheint sich auf das Fürchterlichste hier eine Art Gewöhnung, eine Abstumpfung einzustellen. Aber das ist eine neuerliche Schreckenstat, die wir da sehen. Dann haben wir in Österreich eine Regierungsbildung mit einem Kanzler, den außerhalb Österreichs bis vor kurzem niemand gekannt hat, der sich auch überhaupt nicht zur Wahl gestellt hat, weil im Grunde sein parteivorsitzender Vorgänger die Wahlen verloren hat. Jetzt kommt plötzlich die Partei, die verloren hat, doch noch mit dem Kanzler, zusammen mit anderen Verliererparteien. Es gibt schon einen Sieger, das ist aber die kleinste, da kann man jetzt nicht von einem großen Sieger sprechen, unter Ausbremsung des eigentlichen Wahlgewinners FPÖ. Also auch hier stehen die Zeichen auf Instabilität. Es ist nicht gelungen, das Unbehagen aufzufangen. Es gibt zwar keine Brandmauer in dem Sinn wie in Deutschland. Die FPÖ war ja auch schon an der Regierung beteiligt. In Deutschland ist ja die Brandmauer gewissermaßen zum letzten einzigen Programminhalt der etablierten Parteien geworden, insbesondere bei Friedrich Merz. Also Brandmauer ja, Schuldenbremse nein. In allen anderen Fragen hat er sich da immer wieder etwas geländegängig angepasst, aber bei der Brandmauer macht man mit, und über die Brandmauer müssen wir hier nicht noch einmal sprechen. Aber die Brandmauer, das vielleicht noch ein letzter Gedanke, hat dieser Friedrich Merz nicht nur gegenüber der AfD errichtet, sondern auch gegenüber Russland, jetzt neuerdings auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Gegen China will man eine Brandmauer bauen. Also passen Sie auf, dass da Ihre Bundesrepublik nicht umfassend eingemauert wird. Ausgerechnet, das ist die nächste aberwitzige Pointe, von dem Politiker, von dem möglichen Kanzler einer Partei, die wie keine andere sich für die Öffnung der innerdeutschen Grenze eingesetzt hat und für die Schleifung aller deutschen Mauern. Jetzt haben Sie die gleiche Partei wieder mit einem anderen Kanzler, der da die Mauern hochzieht. Also in Deutschland regiert wirklich der Wahnsinn, meine Damen und Herren. Aber ich bin nicht völlig ohne Zuversicht. Ich glaube, bei allen Fürchterlichkeiten, die das Ganze mit sich bringt, das ist einfach nicht realitätstauglich, was da gemacht wird. Die deutschen Politiker, die deutschen Medien scheinen mir da auf einem Kollisionskurs mit der Realität, mit der Wirklichkeit zu sein. Ja, man will sich dieses Feindbild Putin, diese universelle Ausrede nicht wegnehmen lassen. Man täubelt, man trötzelt, aber man hat zum Glück dann eben doch nicht die Kraft, um das durchzuziehen. Das ist zum Glück, zum guten Glück nicht mehr möglich. Allerdings, das Schadenspotenzial ist da. Ich will das überhaupt nicht zerredet haben, aber mein Bauchgefühl, trotz allem, bei allem, was sich bei mir da zusammenzieht, ein gewisser Hoffnungsschimmer ist da, wenn auch die Verrücktheit wirklich schwer zu ertragen ist. Nur noch mit Humor zu ertragen, manchmal ist der Wirklichkeit nur noch mit der Komödie beizukommen. So weit sind wir inzwischen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ich melde mich auf jeden Fall zurück hier. Und ja, alles Gute in die Welt hinaus, in die Schweiz, nach Deutschland, Österreich, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie heiter. Der Wahnsinn kann sich nur eine Zeit lang durchsetzen. Irgendwann kehrt die Vernunft zurück. Und Gott sei Dank, mark my words, Gott sei Dank haben wir diesen amerikanischen Präsidenten, der so ganz anders ist, als ihn die Medien beschreiben. Und vielleicht merken wir bald, dass auch ein paar andere Präsidenten auf diesem Planeten ganz anders sind, als sie von den Medien beschrieben werden. Zum Beispiel Präsident Zelensky, der sich da im Rekordtempo entzaubert. Aber vielleicht auch ein Präsident Putin, der ja in unseren Medien als Inkarnation des Teufels, des Bösen beschrieben wird. Vielleicht merkt man, dass dieser Politiker, dass diesem Präsidenten massiv Unrecht getan wurde in dieser Beschreibung. Ich weiß, das sind ganz gefährliche Aussagen, die man nicht wagen sollte, aber meine Damen und Herren, ich habe ja hier die Verantwortung, Ihnen gegenüber ehrlich Rechenschaft darüber abzulegen, was ich denke, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich irre und Sie mir dann das um die Ohren schlagen können. Aber Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, das sind wichtige Leitwerte und vor allem auch die Meinungsvielfalt, die es unbedingt zu pflegen gilt.